Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Herzlich willkommen zu unserem Sixth Sense Podcast. Mein Name ist Anna und ich darf euch heute durch ein sehr spannendes Thema führen. Im Zuge unseres Projektjahres haben wir mit Darkreads im Unternehmen zu tun gehabt. Darkreads ist prinzipiell ein Unternehmen, das Dark Romance Bücher verlegt und auch eine Buchhandlung hat in Wien, die rein Dark Romance Bücher verkauft. Im Zuge diesem ganzen Thema Dark Romance haben wir festgestellt, dass es viel mit sexueller Selbstverwirklichung, Fetischen, Konsens und dem ganzen Thema Lust zu tun hat. Das sind natürlich alles Themen, die nicht nur in Büchern vorkommen, sondern auch in der Realität. Jetzt stellen wir uns heute die Frage, doch wie ist das in Wirklichkeit überhaupt? Welche Klischees stimmen, welche stimmen überhaupt nicht? Und gibt es vielleicht sogar Fettnäpfchen, die man als Neuling in dieser Szene reintreten kann? Und keine Sorge für die Booklovers natürlich, Dark Romance wird auch ein großes Thema sein und die ganze Verknüpfung zu Dark Romance und der Sexszene natürlich komplett auch aufgelistet sein. So, aber wir haben natürlich heute zwei Gäste bei uns im Studio. Wollt ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Caro, ich bin 24 Jahre alt. Genauso wie ihr bin ich berufsbegleitende Studentin und ja, ich habe einfach ein bisschen Hobby gefunden, sage ich mal.
Ja, auch danke für die Einladung. Ich bin Chris, ich bin 25 Jahre alt und ich bin über BDSM-Clubs und etlichen zu dem Thema gekommen. Und darum wurde ich gebeten, an diesem Interview oder Podcast teilzunehmen.
Okay, also seid ihr ja schon ein bisschen Experten in dem Thema, das ist ganz gut, weil ich bin es nicht. Dann kommen wir auch schon mal gleich zum Thema. Viele Menschen lesen Dark Romance und kommen so das erste Mal in Berührung mit Dominanz, BDSM, was du eben gerade gesagt hast. Wie war das bei euch? Wie seid ihr das allererste Mal in Berührung mit diesen Themen gekommen?
Es ist mir eigentlich schon immer ein bisschen neugierig. Also ich war schon sehr neugierige Person, so immer. Und ich habe eigentlich mit einem Buch ein bisschen über Erotik angefangen, über Wattpad. Und da bin ich dann in das Dark Romance eigentlich mehr reingekommen. Aber es hat sich dann irgendwann das Interesse, einfach die Leidenschaft, sage ich jetzt einmal, ist irgendwann gekommen. Und mit meinem ersten Freund damals auch schon, so mit 15, 16, haben wir dann eher klar und harmlos angefangen und eher so spielerisch halt ausprobiert. Einfach einmal ein bisschen entdecken.
Mhm. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin über einen Freund dazugekommen. Der hat mich das erste Mal mit, kurz bevor ich 18 geworden bin, mit nach Wien genommen. Dort gab es einen netten Club. Und diesen Club habe ich dann immer mehr besucht und bin dadurch in diese Szene etwas tiefer reingekommen. Und bin dabei auch mittlerweile relativ standhaft geblieben. Es ist sehr interessant für mich und es ist immer wieder was Neues dabei. Und dann macht das Spaß.
Dürfen wir fragen, was für ein Club das ist? Wir nehmen an, es ist kein Hip-Hop- oder R&B-Club. Es ist, wird nicht das Foga sein. Was ist es? Erzähl es uns.
Es ist ein BDSM-Schwulen-/BDSM-Club, wo quasi ich mich das erste Mal wirklich wohlgefühlt habe, auch mit meiner Sexualität und mich dort eben richtig öffnen konnte. Und dadurch habe ich dort quasi ein mehr oder weniger zweites Zuhause gefunden, wo ich mich auch ausleben kann in dem Bereich.
Kann dort jeder hin oder wie ist das? Also braucht man da irgendwie, muss man ein Teil der Community sein?
Grundsätzlich ist es so, dass wir Leute reinholen, einfach nur aus der Sicherheit für uns und für die anderen Leute, die dort sind. Da geht es auch dann darum, wie gut kennst du die Person, kannst du der Person vertrauen? Wir nehmen normalerweise nicht blutige Anfänger mit rein, einfach aus dem Grund, die wissen nicht, wo ist ihre Grenze, neigen zur Übertreibung oder sonstigen Dingen. Und es ist dann auch für uns quasi eine Absicherung.
Okay, verstehe. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, dass sowohl Dark Romance als auch die Erotikszene sehr viel Kritik in der Society hat. So, jetzt ist die Frage, wo findet ihr, sind die größten Unterschiede oder Parallelen zwischen Dark Romance und der Erotikszene?
Also grundsätzlich die Szene und die Bücher sind voller Fantasie, also man kann beiden Sachen eigentlich ausleben und erleben, was der kreative Kopf hergibt. Nur die Szene ist halt wirklich so, es ist alles auf Konsens. Also es ist sogar Dinge, die was ich als schlimm sagen darf, machen andere, aber geben ihre Einstimmung einfach vorab dazu.
Ja, also das Consent-Thema ist sehr wichtig.
Ja.
Und der große Unterschied ist meiner Meinung nach auch, was Leute unterschätzen ist, wo ist deine persönliche Grenze und kann ich die Grenze auch wirklich leben oder ist das wirklich nur eine Fantasie in meinem Kopf und dadurch soll es auch dort bleiben? Mhm. Weil in manchen Dark Romance Büchern geht es auch teilweise so tief in die BDSM-Szene rein, dass manche Leute davon abgeschreckt sind, wenn sie in Realita passieren. So, in Gedanken super cool, in Realita, oh Gott, was passiert hier?
Ja. Okay, das ist ganz verständlich. Glaubt ihr prinzipiell jetzt punkto Dark Romance, dass es ein sanfter Einstieg in die Erotik-Szene ist oder dass man das gar nicht in einem Zusammenhang setzen kann?
Also ich würde schon sagen, das kommt ganz drauf an. Es kommt ganz drauf an, welches Buch du vorgelegt bekommst. Es kommt ganz drauf an, in welchen Club du das erste Mal reingehst. Es gibt Bücher, die sehr harmlos sind, die da wirklich schön reinführen und es gibt halt auch welche, wo du anfängst mit, sie wird entführt und mehr oder weniger vergewaltigt, zu einem gewissen Grad, wenn man es in Realität sehen würde, aber im Buch wird das quasi glorifiziert. Muss nicht sein, kann sein, wie gesagt, es kommt schwer aufs Buch an oder auch auf den Club, wo du hingehst an. Weil manche Clubs sind natürlich einsteigerfreundlicher als andere.
Mhm. Und bei den Dark Romance Büchern werden immer wieder unterschiedliche Szenen beschrieben, die unterschiedlich soft oder hard sein können. Und einfach einmal so ein bisschen außerfinden, ob es einen überhaupt interessiert und dann halt wirklich abchecken, okay, ist das jetzt nur Interesse oder möchte ich wirklich diese Fantasie ausleben?
Mhm. Prinzipiell das ganze Thema Erotikszene und Dark Romance. Es sind ja viele grenzüberschreitende Themen auch dabei. Wie ihr habt das Thema Consent schon angesprochen und dass es auch sehr wichtig ist in der realen Szene. In den Büchern ist es oft nicht so wichtig oder wird es oft sind oft die spannenden Geschichten eigentlich die, die nicht so Consent-Themen sind. Gibt es da irgendwie einen speziellen Unterschied? Warum ist es im realen Leben so wichtig und in den Büchern nicht so wichtig? Oder gibt es Erlebnisse, die ihr erlebt habt, die dieses Consent-Thema so unterstreichen vielleicht?
Consent ist eigentlich das, worauf grundsätzlich BDSM basiert. Mhm. Wenn du dem Partner oder der Partnerin oder sonstigem nicht vertrauen kannst, funktioniert das nicht. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel so weit gehe und wir spielen eine extrem brutale Szene, quote unquote, durch, ist immer noch der Consent da. Es gibt diesen Schlussstrich, es gibt dieses Codewort, wo es aus heißt, jetzt ist aus. Und das sind sich manche Leute auch nicht bewusst, wenn sie aus den Dark Romance Sachen reinkommen, weil sie, ich habe jetzt in manchen Dark Romance Büchern jetzt nicht unbedingt ein Codewort erlebt, wo sie jetzt sagen können, okay, hier ist Schluss, sondern es verschwindet alles etwas.
Überhaupt Consent, das ist, wenn du in einen Club gehst, wo es halt einfach um die sexuelle Auslebung geht, das ist eine ungeschriebene Regel, Consent. Also das ist da und keiner stellt das in Frage. Und es ist ja immer ausreichend Security da, falls es nicht funktionieren sollte. Also es ist, diese Clubs schauen extrem drauf, dass das funktioniert und haben auch dementsprechend ihre Politik, falls
das... Das ist eine du machst es oder du bist raus Politik.
Ja. Also prinzipiell, so wie ich das jetzt verstanden habe, das ist Ganze, wenn man so etwas ausprobieren will, ist es sinnvoller, so etwas in einem Club auszuprobieren als privat, weil du auch dort ein bisschen diese Security hast und diese Sicherheit hast. Oder hat es eher was mit der Bubble zu tun, in der man sich bewegt?
Es hat eher was mit der Bubble zu tun, würde ich sagen. Also man kann, ich würde BDSM persönlich privat ausprobieren. Mit einem Partner oder einer Person, der man vertraut. Speziell, wenn man jemanden hat, mit dem man öfter schläft, wenn man öfter One-Night-Stands hat, mit derselben Person, kann man der Person definitiv dieses Thema ansprechen. Einfach mal drüber reden.
Ja.
Und wenn die Person sagt, ja, bin auch interessiert, dann kann man sich mal auf ein Erstgespräch, also man kann dieses Gespräch mal eröffnen und dann quasi sagen, okay, was ist ein Codewort, wo ist unsere Grenze, was weiß ich darüber, wie komme ich zu dem Thema, so in die Richtung.
Es ist ja ganz interessant eigentlich, dass sozusagen wir diese Themen besprechen, obwohl das eigentlich in Beziehungen genauso ein wichtiges Thema ist und da ist aber man einfach manchmal nur untergeht.
Ja. Natürlich, was gefällt dem Partner, ist auch in einer normalen Beziehung natürlich was sehr Wichtiges. Nur im BDSM ist es noch explizit quasi ein wichtigerer Punkt, einfach weil du kannst die Person auch wirklich psychisch und körperlich wehtun.
Mhm.
Das ist nicht ohne.
Also jetzt nur, weil es mich interessiert, wie ist das denn, wenn man datet?
Ja.
Wird das Thema früh angesprochen, wird das Thema spät angesprochen? Ist es für euch ein Muss, wenn ihr sagt, ihr seid in einer Beziehung, das muss ein Part davon sein, weil dann wäre es ja schon sinnvoll, es früh anzusprechen, nehme ich mal an. Schreibt ihr das auf euren Tinder-Profil gleich auf die erste Seite? I don't know.
Es kommt ganz drauf an. Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an.
Es ist immer ganz unterschiedlich. Die Person einem gegenüber, zum Beispiel bei einem ersten Date, ich muss die Person einmal kennenlernen. Wie offen ist die Person? Redet sie grundsätzlich über Sexualität? Wie offen ist die Person? Das sind so Sachen, was in Gesprächen so irgendwie mitfließen und die nicht konkret angesprochen werden. Und da probieren wir halt irgendwie so Gleichgesinnte zu finden, sage ich mal.
Besonders weil du angesprochen hast, es muss nicht sein, dass ich mit dem Partner oder der Partnerin BDSM durchführe. Das ist ein netter Bonuspunkt. Es ist nichts, wo ich jetzt sage, ich brauche das unbedingt im Leben. Es ist ein Muss, es dreht sich alles darum, dass ich das habe. Weil das wäre dann eine Art Besessenheit davon und das ist dann wieder schlecht zu einem gewissen Grad. Weil sonst würde ich meinem Partner aufdringen, was oder wie wir Sex zu haben. Das funktioniert nicht.
Mhm. Und prinzipiell seht ihr einen Unterschied in der Szene, weil ich kann mir vorstellen, das ist auch oft ein Kritikpunkt, zwischen Frauen und Männern in dieser Szene. Also sind Frauen öfters vielleicht Themen ausgesetzt, wie dass jemand vielleicht nicht nach Konsent fragt oder dass das vielleicht öfters ausgenutzt wird? Oder habt ihr sowas nicht erlebt und es ist wirklich, in der Bubble ist ein Safe Space, egal wer man ist, egal welches Geschlecht, egal welche Sexualität, egal was?
In den neueren definitiv, also es gibt definitiv neuere Personen, die quasi von mir jetzt in diesen Safe Space eingeführt worden sind, die nicht gewusst haben, wie sie damit umgehen sollen. Es ist dann sehr wichtig, sie darauf hinzuweisen und mit ihnen wirklich zu arbeiten daran, dass sie auch eine gesunde Art und Weise haben, wie sie damit umgehen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es zwischen Männern und Frauen jetzt einen großen Unterschied gibt. Natürlich, Frauen stehen auf ihre Teile, Männer stehen auf das.
Ja.
Da gibt es schon Sachen, die eher präferiert werden von männlich, weiblich, sächlich. Aber das ist auch wieder sehr individuell. Ich habe Männer gesehen, die auf Sachen stehen, wo ich mir gedacht habe, da hätte ich nie mit gerechnet und umgekehrt genauso.
Es ist immer wieder überraschend, außer zum Finden, auf was die Personen dann doch vielleicht
steht.
Steht oder Neugierde drauf hat, was man der Person nie zutraut hätte.
Ja, aber das macht es auch interessant. Ja. Das ist das Interessante an dem Ganzen. Ja. Du kannst einer Person nicht ansehen, die findet das geil.
Es ist immer eine Überraschung.
Ja.
Ja.
Dieses ganze Thema mit dem Vertrauensspiel. Also ihr habt ja schon selber gesagt, das Vertrauen ist das A und O in der Szene. In den Büchern wird oft damit gespielt. Es sind oft Beziehungen und man denkt, es ist klar, um was es geht. Man denkt, die Regeln sind aufgestellt. Doch dann wird mit dem Vertrauen sehr gespielt und es auch oft sehr ausgenutzt. Habt ihr sowas in der Realität auch schon erlebt? Oder sagt sie, das ist Fantasie und es soll auch Fantasie bleiben? Was sagt sie dazu?
Also eben bei BDSM ist Vertrauen extrem wichtig, weil wie er schon gesagt hat, man kann halt wirklich Schmerzen zufügen, langbleibende Narben auch teilweise zufügen. Und da muss halt dementsprechend ein Safe Space wirklich sein. Also der Partner, der gebende Partner muss wirklich ein Safe Space für diese Person schaffen. Das hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und es ist ja nicht nur der Akt, oder welche Praktik angewendet wird, sondern es ist halt das, was danach ist. Einfach die Aftercare, das, weiß ich nicht, Wunden verpflegen, schlimmstenfalls ein Kühlpack auflegen oder einfach nur gemeinsam kuscheln. Das reicht.
Ja, es stimmt schon so, aber es ist auch so, dass manche Leute, die habe ich erlebt, die aus dem Buchteil rauskommen, auch dann anfangen, die Grenze zu testen. Wo ist das Limit? Und dieses Limit-Testing ist auch Teil des Spaßes zum gewissen Grad. Man muss nur halt dann trotzdem diesen Stopppunkt respektieren. Ein Nein ist kein Nein, aber eine Ananas ist sehr wohl ein Nein.
Ist Ananas ein gutes Codewort? Ich sag's euch, Ananas ist mein Codewort immer gewesen, wenn ich jemanden gedatet habe und wir haben meinen Papa auf der Straße getroffen, das hört er jetzt hoffentlich nicht. Und wir haben ihn auf der Straße und ich habe Ananas geschrien, da hat der Typ gewusst, er muss weglaufen, weil mein Papa nie gewusst hat, mit wem ich unterwegs bin. Also gut, dass du Ananas gesagt hast. Wir empfehlen das Codewort Ananas.
Ich empfehle das Codewort Gerste aus dem einfachen Grund, das kannst du selbst lesen, wenn die Person keinen Atem hat. Wenn du jemanden so stark willst, kannst du jemanden immer noch die Lippen lesen bei Gerste.
Okay, an das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Warum wusste ich, dass du das jetzt sagst?
Es wurde aufgebracht.
Okay, das sind Insider, die man sich aufschreiben sollte. Apropos Neulinge.
Ja.
Jetzt dieses ganze Dark Romance-Thema BookTok ist immer, immer mehr im Kommen. Also auf TikTok, auf Instagram etc., das habt ihr sicher auch mitbekommen, diese ganzen Trends. Habt ihr das Gefühl, dass bei diesen Events oder bei diesen Clubs generell dadurch mehr Neulinge dabei sind oder mehr Interessierte, die sonst davon nichts damit zu tun haben? Oder ist diese Bubble wirklich nur auf Social Media?
Also in Clubs hätte ich soweit noch keinen Neuling getroffen, der jetzt gesagt hat, ich möchte es jetzt ausprobieren, weil ich ein Dark Romance Buch gelesen habe. Also das war nicht der Fall, aber es gibt durchaus ein viel größeres Angebot, seit diese Dark Romance Bubble entstanden ist, mit Sex-Positive-Partys, also was zum Beispiel zum Einsteigen einmal relativ gut ist. Oder es gibt eben Einsteiger- oder Soft-Events von gewissen Praktiken aus der Szene, die was besser gefühlt sind als vorher. Oder halt einfach generell ein größeres Angebot.
Einfach die Awareness um das Ganze steigt. Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt Neulinge dazukommen, sondern einfach auch für Betreiber von sexpositiven Partys oder Clubbetreibern steigt einfach die Awareness, okay, die Leute kommen dort rein und wissen vielleicht nicht so ganz, was die Etikette ist, auf was muss und wie gehe ich damit um, ist ein sehr wichtiger Teil geworden. Also es gibt sehr wohl Neulinge, die dadurch dazugekommen sind und mit dem musst du umgehen lernen. Also es ist nichts Schlechtes, also ich finde es was sehr Gutes, einfach nur, weil es bringt ein besseres Licht auf die Szene.
Ja, klar. Und prinzipiell diese ganzen Trends, ihr seht es die ja auch, oder? Okay. Haben die euch schon mal inspiriert?
Natürlich.
Okay. Wollt ihr da Details oder ist das zu spicy?
Ich bin auch neugierig.
Da lernt man Sachen übereinander kennen, die will man gar nicht wissen.
Teilweise ja. Also das ist bei Date schon vorgekommen, dass die dann gesagt haben, oh Gott, was passiert?
Oh Gott.
Es gibt definitiv Sachen, die sehr inspiriert haben und wo ich sagen würde, das grenzt ans Schräge.
Okay.
Also es gibt Leute, die mich dann von einem Buch, die haben ein Buch gelesen und haben mich dann gefragt so, hey, kannst du mich mal kidnappen? Und ich so, du willst was? Nein, ich habe einen weißen Van, du kannst den ausborgen und irgendwann kidnappst du mich unter der Woche. Und ich so, was?
Das ist ja auch eine krasse Planung dahinter, hinterm Kidnappen. Also ist jetzt auch nicht so schnell erledigt.
Der wohnt am Dorf. Der hat am Dorf gewohnt. Ich habe gewusst, okay, da geht jetzt zum Billa. Bin ihm hinterhergefahren, in den Van reingezogen und wir sind weggefahren.
Du hast es doch gemacht.
Ja, das haben wir gemacht. Das war lustig. Das hat richtig Spaß gemacht. Da war wirklich eine Woche Vorlaufplanung drin, dass wir das durchführen.
Und der hat nicht gewusst, wann das passiert.
Der hat nicht gewusst, wann das passiert. Und der wollte es aber auch nicht wissen.
Okay.
Aber das ist meistens so. Das habe ich nämlich auch schon öfter gehört. Also wenn sowas organisiert wird, die Personen wollen gar nicht wissen, wann das passiert, weil das genau das ist, auf was sie stehen eigentlich.
Das pusht noch ein bisschen.
Ja.
Es ist ja da diesen Nervenkitzel. Ja.
Ich will trotzdem nicht gekidnappt werden. Auch nicht von euch beiden. Ich schaue zwar sehr nett aus, aber...
Verständlich, ich will auch nicht gekidnappt werden.
Gut, das zu wissen. Jetzt einfach nur aus Interesse.
Ja.
Ich stelle mir das so vor, man hat jetzt gewisse Bedürfnisse oder man ist einfach neugierig, was Neues auszuprobieren. Das wächst ja auch.
Mhm.
Und ich weiß, man kann jetzt nicht sagen, etwas ist okay oder nicht okay, aber über einen gewissen Grad, wie, keine Ahnung, Mord oder tatsächlich wen Fremden zu kidnappen zum Beispiel. Oder in den Büchern werden ja auch Themen wie Pädophilie oder ich weiß nicht mehr, wie das heißt, unter Familienmitgliedern.
Inzest,
genau, danke. Oder mit Tieren, oder das alles bedeutet. Oder mit Leichen. Das sind ja schon Themen, ich glaube, wo wir uns ein bisschen einig sind.
Ja, das ist tabu.
Bisschen tabu ist, okay, gut.
Es ist nicht für alle tabu, aber es ist sehr wohl, in den meisten Clubs gibt es quasi so eine Art Grundregel. Und da fallen diese Themen sehr hart darunter. Speziell also, Inzest, 18. mit Tieren, mit Leichen. Das ist alles auch illegal.
Ja. Okay.
Und
ja.
Ab 18 ist sowieso überall, also...
Das ist schon mal
gut, ja. Und sie schauen aber auch wirklich drauf, dass keine Person unter 18 drinnen ist.
Ja, da geht es dann auch teilweise um dann Vergewaltigung und minderjährigen Vergewaltigung.
Mhm.
Und das ist schon wir hatten zum Beispiel mal das Problem, dass wir wirklich auch in einem Club, der dann aufgelassen worden ist, genau wegen dem, weil sich keiner mehr reintraut hat, hatten wir das Problem, dass eine Person auch vergewaltigt worden ist und wo das nicht respektiert worden ist, dass jetzt Schluss ist. Mhm. Ist sehr tragisch für den Club und auch für die Personen. Und das ist einfach zu verhindern.
Das ist genau das, was man eigentlich erwarten würde und das soll nicht passieren im Prinzip. Ja,
darum hat der Club auch dicht machen müssen, weil das Vertrauen in den Club und den Clubbesitzer nicht mehr da war.
Verstehe, ja. Ich meine, für mich ist natürlich die Frage, wie kann man garantieren, dass das dann nicht ausartet? Man beginnt soft und einfach und wird dann zum Massenmörder. Das ist jetzt überspitzt natürlich komplett. Aber man sagt ja in diesen True-Crime-Sachen, sieht man ja auch immer, dass die Kinder beginnen, Katzen zu foltern und auf einmal beginnen sie, 20 Jahre später, sind sie Massenmörder und sind Jack the Ripper, keine Ahnung.
Der Unterschied ist auch wieder die Konsenssache. Die Katze hat ja nicht zugestimmt, dass sie gemordet wird.
Könnte die Katze aber zustimmen?
Nein.
Eben.
Aber genau das geht's. Wir achten sehr darauf, dass auch zum Beispiel bei diesem Kidnapping gab es davor einen Vertrag.
Okay.
Wo festgehalten worden ist, das ist Grundregel, es darf nur zwischen dann und dann passieren. Es ist sehr festgelegt worden, was passiert ist.
Mhm. Und falls das mal passiert, dass jemand diesen Vertrag bricht, welche Schritte geht man dann?
Dann geht es über rechtsanwältliche Schritte bis hin zu Strafen, Rechtsstrafen.
Okay, also da gibt es schon eine Rechtsgrundlage dahinter. Ja,
gibt es eine Rechtsgrundlage.
Also sobald das irgendwie solche Situationen sind, die was schon straffälliger werden, wird immer, also entweder wird es mündlicher abgeklärt, aber trotzdem immer zur Sicherheit, bei so heftigeren Sachen wird eigentlich immer im Vorhinein Best Case schriftlich gemacht, einfach, dass falls halt was passiert.
Da geht es nicht nur um den Schutz der Person, sondern auch den Schutz von mir jetzt in dem Fall. Mhm. Ja. Weil er könnte im Nachhinein einfach sagen, ja, er wollte das gar nicht.
Und behaupten einfach so, ja. Okay, das kennt man eher aus den Filmen wie 50 Shades of Grey, das hört sie wahrscheinlich nicht gerne, den Vergleich. Aber für die anderen Leute ist es wahrscheinlich am ehesten verstehbar. Wenn ihr jetzt eurem Jüngeren euch einen Tipp geben könntet, ihr wisst jetzt nichts über diese Szene und ihr würdet es wieder neu einsteigen, was wäre denn der Tipp? Wie würdet ihr in die Sache reingehen, genau gleich?
Ich denke schon, ja, ich würde relativ gleich in das Thema reingehen. Am Schluss kommt eigentlich trotzdem dasselbe Resultat aus. Ich habe ein Hobby für mich entdeckt, was halt einfach ein bisschen kurioser ist als manche andere Hobbys. Aber ich habe trotzdem ein Selbstbewusstsein für mich gefunden und näher zu mir gefunden vor allem. Und das ist für mich eigentlich das Endresultat sozusagen, was eigentlich wirklich zählt.
Ja, dann kann ich sehr zustimmen. Also es hat mir definitiv einen Weg gezeigt, wie ich dieses BDSM ausleben kann. Auf eine gesunde Art und Weise, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich habe Leute um mich, mit denen kann ich darüber reden, ich habe Orte, wo ich das betreiben kann und ich weiß, dass ich sicher bin in diesem Bereich. Ja. Diese Sicherheit ist mitunter das Wichtigste.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn Leute gewisse Bedürfnisse haben, es besser ist, es so auszuleben, als es zu unterdrücken, weil das dann wahrscheinlich in eine nicht gute Richtung wächst vielleicht.
Es kann für manche Leute wirklich nur so eine Phase sein, wo sie quasi sagen, okay, ich will das mal ausprobiert haben. Und manche Leute wachsen so wirklich rein und blühen dort dann auf. Und das ist auch was Schönes.
Ja, aber allein nicht nur das einmal auszuprobieren ist eigentlich, warum nicht? Wenn es dich interessiert, probier es halt aus. Es ist ja bei anderen Hobbys auch so. Wenn es dich interessiert, probier es einfach einmal aus. Aber zum Beispiel bei der Szene, da ich jetzt sagen, also wie er am Anfang gesagt hat, vielleicht mit jemandem hingehen. Das habe ich auch am Anfang gemacht, einfach als Frau, dass ich mich wohler fühle, dass ich mich geborgener fühle, sozusagen, dass ich gleich einen direkten männlichen Part neben mir habe, der Worst Case einschreiten kann.
Ja.
Ist auch
Sicherheit.
Ja, es geht aber um die Sicherheit im Ganzen, ja.
Und Vertrauen natürlich. Ich habe der Person vertraut, dass sie meine Grenzen weiß. Und wenn ich sie in dem Moment vielleicht auch nicht ausdrücken kann, er weiß sie. Und er hat dann einschreiten können.
Also würdet ihr schon sagen, dass durch die Erfahrungen, die ihr gemacht habt in dieser Szene, euer Selbstbewusstsein auch gewachsen ist oder ihr einfach ein bisschen eure Persönlichkeit mehr kennenlernen konntet eigentlich?
Definitiv.
Auf jeden Fall. Ich finde aber, ich habe dadurch mehr erfahren, was ich eigentlich in einer Beziehung wirklich möchte.
Oh, also bei dir hat es auch für die Beziehung dann Informationen gegeben.
Also ich bin noch immer Single. Hat sich noch nicht so ergeben, aber ich habe einfach dann mitbekommen, okay, was ist mir jetzt wirklich wichtig in einer Beziehung? Auf was lege ich wirklich einen Wert? Mhm. Und
nur auf den sexuellen Part bezogen oder?
Ja, ich würde sagen allgemein.
Also allgemein, weil es ja viel mit Vertrauen und, ja, und eine gewisse Verbindung zueinander ist. Es ist ja trotzdem, also wenn ich mit diesem Partner hingehe, haben wir trotzdem eine Beziehung. Also
ja.
Beziehung in dem Fall als Allgemeinbegriff. Weil wir sind doch intim miteinander, Vertrauen etc. Also es ist eine Art Beziehung.
Beziehung, das Wort kann ja jeder für sich im Prinzip selber definieren. Ob das jetzt monogam ist, nicht monogam, eine oder mehrere Personen ist, es kann man ja so machen, wie man das will. Okay, perfekt. Was würdet ihr euch denn wünschen, was Menschen aus der, die Menschen, die nicht aus der Erotikszene sind, wissen über die Erotikszene? Also vielleicht Vorurteile, die nicht stimmen oder?
Die Offenheit des Ganzen, würde ich sagen. Es ist, grundsätzlich sind die meisten Menschen sehr gewillt, über das Ganze zu reden. Auf einem Low-Level-mäßigen jetzt. Also wir reden jetzt darüber, okay, wie steigt man ein? Sind die meisten sehr gewillt, jemanden dazu zu führen? Und es ist auch wichtig, darüber zu reden, einfach nur, um die ganzen Vorurteile zu bekämpfen. Es gibt viele Vorurteile, alle, die dorthin gehen, sind Vergewaltiger. Es wird weniger und ich finde das eine gute Entwicklung, dass es weniger wird.
Ganz am Anfang habe ich es auch schon gesagt, es ist einfach nur ein Hobby von vielen. Es ist ein sehr kurioses Hobby. Manche Tage wahrscheinlich Briefmarken sammeln jetzt auch als kurioses Hobby ansehen in der modernen Zeit. Und da ist halt die Offenheit, einfach offen zu dem Thema sein. Es ist, keiner von uns ist normal und wir haben halt ein spezielles Hobby.
Ja, solange es nur das ist, oder?
Ja.
Wow, okay, danke für das Gespräch und danke für eure Offenheit vor allem. Also es ist ja kein Thema, mit dem man mit jedem redet, nehme ich an. Ihr werdet ja auch nicht mit jedem drüber reden, oder wahrscheinlich?
Nicht wirklich.
Nein. Freundesgruppe ist, ist...
Freundesgruppe schon.
Ja, also die sind... Sie wollen zwar auch nicht alles wissen.
Was aber auch verständlich ist, oder?
Ja.
Ich verstehe, dass Sie jetzt nicht wissen wollen, was ich am Wochenende getrieben habe.
Ja. Ja, also ich will von meiner besten Freundin zwar auch viel wissen, aber nicht alles, genau. Da kann man die Leute auch manchmal einfach nicht mehr anschauen und nicht daran nicht denken. Quasi.
Ja,
also zusammengefasst kann man sagen, es gibt viele Vorurteile, Stereotypen, die diese Branche natürlich haben. Aber es ist viel offener, als man denkt. Consent ist ein viel, viel größeres Thema, als man denkt. Also es ist das A und O und das ist in diesen Dark Romance-Büchern oft nicht der Fall. Also es gibt schon einen großen Unterschied. Du hast auch das Thema angesprochen mit der Fantasie zum Beispiel, dass vieles Fantasie ist und das auch bleiben soll und nicht in die Realität umkommen soll, vielleicht eben wegen diesem Consent-Thema. Genau.
Dabei würde ich aber sagen, es ist wichtig, einfach mit dem Partner drüber zu sprechen.
Ja. Mhm. Ja.
Wenn beide sich einig sind.
Ja.
Steht dem nichts im Weg grundsätzlich.
Dann kann alles gemacht werden.
Genau, eben, ganze Fantasie.
Mit Vorplanung ist alles umsetzbar.
Aber es gäbe für euch schon Themen wahrscheinlich, wo es jetzt, okay, das wäre jetzt too much.
Ja.
Definitiv,
ja.
Hundertprozentig.
Ja. Auch unterschiedlich, nehme ich an, ja.
Weil
es wäre so interessant, das zu wissen.
Also bei mir ist es auf jeden Fall so persönliches Runtermachen. Also es gibt wirklich Leute, die stehen da drauf, beleidigt zu werden.
Ja.
Und ich könnte damit gar nicht umgehen. Also das tat mich total vernichten.
Also Degradierung ist definitiv ein Ding und es ist auch ein beliebtes Ding. Bei mir persönlich ist es, ich gehe schon ein bisschen in die extreme Richtung teilweise. Wenn wir uns in der extremen Richtung befinden, würde ich definitiv sagen, permanentes. Da geht es um Leute, die mich gefragt haben, dürfen sie Körperteile von mir, kann ich sie zum Beispiel in Farbe trinken, aufdrücken und dann lassen sie sich das tätowieren? Nein. Kann ich die Zigarette auf ihnen ausdämpfen? Nein. Solche Sachen. Und da bin ich schwer dagegen. Die stehen wirklich so sehr auf diesen Schmerz und diese Degradierung, dass sie sagen, ich brauche das. Ich brauche das absolut nicht. Danke.
Okay, verstehe. Ich meine, als Mädchen kriegt man auf Instagram viele DMs mit so gebrauchten Socken verkaufen und so. Also ich will auch nicht wissen, was mit denen dann passiert. Oder gebrauchte Bikinihöschen oder so. Also es gibt alles. Es gibt crazy Sachen und es gibt auch, ja, nicht so crazy
Sachen. Ich würde es auch nicht so unbedingt wissen wollen, was mit den Dingen alles passiert.
Ja. Aber man kann ganz gutes Geld damit machen. Also ja. Ich kenne jemanden, der das macht und das ist wirklich viel Kohle. Also
ja, aber es ist ein großer Social-Media-Aufwand dahinter. Also das darf man echt nicht unterschätzen.
Vor allem das anonym zu machen ist hart.
Oh ja.
Da geht es auch dann teilweise darum, die Leute wollen dann teilweise mehr zahlen für beschmutztere Unterhosen.
Der Grad der Beschmutzung, gell? Und der Grad der Geruch. Ja. Aber da weiß ich gar nicht, was ist jetzt, was für einen Geruch erwarten die denn dann?
Ich weiß es nicht. Da gibt es auch wahrscheinlich unterschiedliche Creator, riechen wahrscheinlich auch unterschiedlich. Und da gibt es wahrscheinlich darum größere Fanbases bei manchen, weil das einfach die quote-unquote breitere Masse, es gibt keine breite Masse für das Thema, aber breitere Masse anspricht.
Also es gibt sogar so Webseiten online, wo Frauen jeder ihren eigenen Online-Shop haben können und da kann man mit seinem Duschwasser verkaufen. Das ist schon crazy. Das kann ja auch niemand nachprüfen, denke ich mal, ob ich mich damit geduscht habe. Ist aber geil. Aber kompliziert. Aber man muss schon davor warnen, es gibt wahrscheinlich schon Creeps dort.
Hundertprozentig.
Es gibt auch manche, die machen extra Beweisvideos.
Mhm. Ah, okay.
Also zum Beispiel so Socken beim Sport getragen oder so. Also
ja. Könnte das Video aber auch 30 Mal verschicken, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Ja, dann musst du dir 30 Mal dieselben Socken kaufen.
Ja,
und wahrscheinlich, und die Leute fragen dann auch nach individualisierten Socken.
Ja. Oh shit, okay, ja, das ist zu viel in die Materie rein. Okay, gut.
Wir gehen zu tief ins Thema.
Der nächste Podcast über das Thema vielleicht. Wie kann man schnell Geld mit sowas machen? Vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Wir haben viel erfahren, was wir ohne euch nicht erfahren hätten. Und danke, dass ihr so viel Vorurteile auch gebrochen habt. Dankeschön.
Gerne.
Danke.